MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers.
Könnte künstliche Intelligenz in psychischen Notfällen helfen? Genau darum geht es jetzt. KI, die in der psychosozialen Beratung, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, assistiert, genau daran wird am Institut für E-Beratung an der Technischen Hochschule in Nürnberg geforscht. Meine Kollegin Linda Burkhardt hat es sich einmal angeschaut.
Man kann bereits auf der Startseite die ersten Funktionen sehen, die KIA bietet. Wir haben hier die ganzen verschiedenen Ratsuchenden, die Sie auf der linken Seite sehen.
Mara Stieler klickt sich durch mehrere Textfelder. Auf dem Bildschirm sieht es auf den ersten Blick aus wie eine etwas modifizierte E-Mail-App. KIA heißt das Programm. Das steht für KI-Assistenz in der digitalen psychosozialen Beratung. Das Programm wurde speziell für Mail-Konversationen im Bereich der Erziehungsberatung entwickelt. Es soll Sozialarbeitern beim Kontakt mit ihren Klienten helfen, erklärt Stieler.
Es ist einfach so, dass Online-Beratende in ihrer täglichen Arbeit mit sehr komplexen Anfragen konfrontiert sind, vielen Anfragen gleichzeitig, die sie natürlich alle effektiv und qualitativ hochwertig bearbeiten müssen. Und KIA soll die Beratenden in diesem komplexen Feld eben unterstützen, zum einen, um einen Überblick zu behalten in ihren Beratungen, und wir wollen die Fachkräfte in ihrem Reflexionsprozess unterstützen.
Eine Art digitaler Kollege. KIA kann zum Beispiel lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Erkenntnisse aus vorangegangenen Gesprächen zur Verfügung stellen oder das soziale Umfeld von Klienten visuell in einem Netzdiagramm einordnen. Zudem greift KIA auf eine Fachdatenbank zu und kann den Beratern aktiv zum Fall passende Literatur anzeigen oder sogar konkrete Vorschläge liefern.
Das heißt nicht, dass wir eine konkrete Beratungsantwort vorgeben, sondern es handelt sich hier um Impulse, wie ich denn meine Beratung vorführen kann. Das heißt, es gibt Hinweise dazu, wie ich systemische Fragetechniken anwenden könnte oder beispielsweise, was für psychoedukative Elemente vielleicht in der Beratung eine Rolle spielen könnten, um zum einen sich nochmal rückzuversichern oder um auch wirklich nochmal konkrete Anregungen zu kriegen, auf die ich vielleicht selbst als Berater, Beraterin gar nicht gekommen wäre.
Hinter den Funktionen steht ein komplexer Prompt. So heißen die Anweisungen, nach denen sich die künstliche Intelligenz verhält. Über 3 Jahre wurde sie entwickelt und verbessert. Trainiert wurde KIA von einem interdisziplinären Team aus Sozialwissenschaftlerinnen und Informatikern, gefördert vom Bundesfamilienministerium. Ersetzen soll KIA psychosoziale Beratung nicht, aber erleichtern und verbessern, hofft das Team aus Nürnberg.
Das heißt, alles, was jetzt hier in diesem Beispielfall ist, war wirklich von der KI erstellt. Und ich habe es jetzt eben hier in diesen paar kleinen Fällen bearbeitet. Also die Zuordnungen Risiko-Ressource, da haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, dass die KI das nicht macht. Das heißt, dass die Fachkräfte diese Einschätzung vornehmen. Also wir wollen auch eine ganz klare Trennung haben von, was ist meine eigene Fachlichkeit und wo kann die KI mir helfen.
KIA erstellt aus den Beratungsdaten eine Art Klientendossier. Das kann die Beratung beschleunigen und die Qualität verbessern. Zugleich entsteht jedoch eine Sammlung extrem sensibler Informationen. Das ist der Grund, weshalb man an der Technischen Universität in Nürnberg überhaupt ein eigenes Programm entwickelt, anstelle einfach ChatGPT vom KI-Branchenprimus OpenAI zu verwenden, erklärt Mara Stieler.
Da ist wirklich für mich der ganz große Unterschied zwischen den kommerziellen Modellen und unseren Open-Source-Modellen, die eben auf unseren eigenen Servern laufen. Es ist datensicher. Das ist der eine Vorteil und zum anderen natürlich auch, dass sie gefeintuned sind. Also unser System ist auf den Fall Online-Beratung gemünzt, ist mit Fachdaten hinterlegt und evaluiert und getestet.
KIA unterstützt Beratende, hat aber selbst keinen direkten Kontakt zu Klienten. Trotzdem versucht man auch diesen möglichen nächsten Schritt im Rahmen des Projektes zu denken.
Wie und wo könnten Chatbots denn eingesetzt werden? Und ich glaube, wie gesagt, da ist es ganz wichtig zu überlegen, was ist da ja zum einen technisch realisierbar, aber eben auch ethisch vertretbar. Das ist auch ein Punkt, mit dem wir uns sehr, sehr viel beschäftigen im Projekt. Wie gesagt, es entsteht ein Ethikmanual. Das heißt, wir müssen immer konkret drüber reflektieren, wo wollen wir die KI-Unterstützung, wo wollen wir sie auch nicht.
Für Stieler steht aber fest, künstliche Intelligenz wird in Zukunft einen festen Platz in der psychosozialen Beratung haben. Und das, so hofft sie, könnte ein echter Fortschritt sein.
Meine persönliche Vision ist, dass KI in ganz verschiedenen Feldern der Online-Beratung Anwendung finden kann. Also ich glaube, das Potenzial ist in ganz vielen Feldern da und auch bei verschiedenen Medien da. Wir haben uns jetzt ja gerade die Mailberatung in den Prototypen angeschaut. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die Ansätze, die wir haben, auch für andere Medien der Online-Beratung, wie zum Beispiel die Chat-Beratung, die Messenger-Beratung oder Ähnliches, denkbar wären.
Und somit vielleicht beispielsweise auch bei der Telefonseelsorge im Erzbistum München und Freising.
Am vergangenen Donnerstag war Fronleichnam, ein Feiertag, mit dem viele Menschen nicht wirklich viel anfangen können. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und hat für Pfarrer Schießler eine ganz besondere Bedeutung. Warum er so wichtig ist, hören Sie jetzt in Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Zum ersten Mal habe ich es in Leipzig erlebt, während des Katholikentags im Jahr 2016, da in diesem Bundesland das katholische Hochfest Fronleichnam kein offizieller Feiertag ist, gab es natürlich auch keine feierliche Prozession am Vormittag dieses Tages. Also hat man ganz einfach zu einer Seuche am Abend eingeladen und als es dann dunkel wurde, eine Lichterprozession draus gemacht. Mehrmals habe ich das danach gemacht, habe an einem Samstagabend nach Fronleichnam Gottesdienst in meiner Heiliggeistkirche im Viktualienmarkt gefeiert. Und dann sind wir mit allem, was so zu einer Prozession gehört, rausgegangen auf die Straße. Es ist Prangertag. Wir haben den Menschen gezeigt, was der Grund unseres Glaubens und unserer Freude ist. Mit Fahnen, Glocken und Schellen, mit Blasmusik, dem Himmel und darunter dem Allerheiligsten sind wir losgezogen. Quer über den Viktualienmarkt, am Biergarten vorbei, der noch voll besetzt war am lauen Sommerabend, durch die Straßen des Gärtnerplatz und Glockenbachsviertels an den Straßencafés vorbei und mit einem feierlichen Stationsaltar vor dem Gärtnerplatztheater. Da trafen wir exakt auf die Besucher des Theaters, die mit einem Sektglas in Händen die Pause der Vorstellung genossen. Es war irgendwie skurril und beeindruckend zugleich, wie wir da mit unserem Glaubensdemonstration mitten im Alltagsabend der Menschen eindrangen. Wir hielten ein Allerheiligstes in der Hand und sie ihr Sektgläschen. Natürlich ist auch in München das Hochfest Fronleichnam immer noch eine bedeutende Sache am Feiertag oder vielleicht Sonntagmorgens danach. Aber da sind die Gläubigen eher unter sich, nicht an diesem Abend. Wir bemühen uns immer noch, alles so feierlich und prächtig wie möglich zu gestalten, so wie früher eben, auch wenn wir damit nicht mehr ganz so beeindruckend daherkommen, als es vielleicht einmal in anderen Zeiten gewesen sein muss. Klar stehen da längst nicht mehr unzählige Menschen am Straßenrand und bewundern diese Glaubensdemo. So manche andere Anlässe wie das Aufstehen gegen Rechtsextremismus oder die jährliche Parade zum Christopher Street Day locken da mittlerweile viel mehr Menschen auf die Straßen als unsere schlichte Fronleichnamsprozession. Aber trotzdem, Fronleichnam ist immer noch etwas Besonderes für die Menschen. Wir haben das deutlich gespürt bei dieser Abendprozession. Wir gehören hierher, hier auf die Straße. Wir ziehen mit dem, was unseren Glauben so innerst darstellt, durch unsere Lebenswelt. Wir singen unsere eucharistischen Lieder und Litaneien. Wir sprechen nachdenkliche Texte, gestalten Altäre, erleben staunende Menschen und wenn es nur einige wenige sind, an den Fenstern ihrer Wohnungen. Pfarrer und Ministranten sind festlich gekleidet, die Blasmusik marschiert in Galatracht, die Kommunionkinder tragen noch einmal ihr Erstkommuniongewand. Ohne Zweifel wirkt das für den einen oder anderen, den wir da überraschen, etwas merkwürdig. Wir erkennen es daran, wenn sie beginnen, uns zu fotografieren. Ja, das Fronleichnamsfest ist sehr alt, es stammt aus dem 13. Jahrhundert und kaum einer kennt überhaupt den Namen Fron und Lichnam. Fron, das kennt man aus Frondienst, also Dienst, den man für einen höheren Herrn macht. Fron ist also der Herr und Lichnam kann nur Leichnam heißen. Der Leib des Herrn, also so weit, so gut. Früher in glaubensmäßig eher gespaltenen Gegenden wurde das Fest klar zur Abgrenzung missbraucht, um es denen zu zeigen, die ohnehin falsch glauben. Die Protestanten also, für die der Leib Christi ja nicht verwandelt sein soll. Genauso wollte man sich in der Zeit der Aufklärung von denen absetzen, die meinen, alles mit Vernunft erklären zu können und zu wollen. Mehr Verständnis bringen wir für die Katholiken während der Zeit des Nationalsozialismus auf. Da war es wirklich schlichtweg gefährlich, sich derart als Katholik zu outen. Aber heute doch nicht mehr. Die einen finden das alles, was wir hier tun, gerade noch feierlich, andere eher peinlich und lächerlich. Eine Showveranstaltung der Kirche mit viel Weihrauch, schönen Bildern, unüberhörbarer Musik und zugegeben einer langen Tradition. Aber für was eigentlich? Wem bringt denn das etwas? Frau Leichnam ist für mich als gläubigen Katholiken mehr als pure Nostalgie, aber auch mehr als das schlichte Befremden derer, die nichts damit anfangen können. Ich gehe da auf die Straße und zeige unverhohlen mein Katholischsein und meinen Glauben. Verstecken geht hier nicht mehr. Es geht mir nicht um eine heile katholische Welt. Wie jeder andere Katholik bin ich es gerne und es stört mich trotzdem einiges an meiner Kirche. Ich zweifle, ich kämpfe, ich wundere mich über so vieles, was ich mit ihr, mit meiner Kirche erleben muss. Aber heute zeige ich mich ganz öffentlich mit dem, was es uns doch alle eigentlich geht. Egal, ob wir Reformer oder Traditionalisten sind. Es geht um dieses kleine Stück Brot und darin eingeschlossen die Zusage Gottes, dass er immer für uns da ist und uns nie verlässt. Wir in einem Freiheitszug unterwegs sind, raus aus Ägypten, damals hat's begonnen, dem Ort der Unfreiheit und hinein ins gelobte Land. Und wir sind noch nicht angekommen. Wir sind Kirche. Wir sind unterwegs. Dieses Stück Brot ist uns Zeichen seiner bleibenden Gegenwart unter uns. Ja, es kann uns nichts passieren. Das ist die Botschaft. Zusammen mit allen Menschen guten Willens will ich unterwegs sein. In meiner Stadt, in meinem Viertel. Mehr will ich gar nicht vermitteln. Aber das, und so erlebe ich es jedes Jahr von Neuem, ist schon so viel. Zumindest für heute wieder. Ich wünsche allen Pfarreien, die die Prozession noch nachholen, nach Fronleichnam, so auch meiner Pfarrei, ein gutes, ein beeindruckendes Fest und gute Begegnungen mit den Menschen und uns allen dann eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
Das war eine neue Folge Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle, jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Von New York bis Berlin. Seine Werke sind in den großen Museen der Welt zu sehen. Ignaz Günther ist einer der ganz großen Künstler des 18. Jahrhunderts. Um den 23. Juni, so ganz genau weiß man es nicht, jährt sich sein Todestag zum 250. Mal. 1775 ist er in München gestorben und bis heute fesseln besonders seine Marien und Engel. Zauberhafter und eleganter hat sie kaum jemand dargestellt. Grund genug, an diesen großen Bildhauer zu erinnern.
Wer gerne Kirchen in Oberbayern besucht, trifft auf seine einzigartigen Schöpfungen. Egal ob in Rott am Inn, in Weihern bei Miesbach oder in Neustift bei Freising. Dort stehen seine Figuren und Ensembles noch am ursprünglichen Platz. Und wer einmal eine Madonna von Ignaz Günther näher angeschaut hat, erkennt seinen unverwechselbaren Stil in allen seinen Werken sofort wieder.
Ja, mit diesem hoheitsvollen Gesicht, mit diesen leicht schräg gestellten Augen, mit diesen leicht geschlossenen Augen, die Faltengebung mit dieser knittrigen Oberfläche. Also das sind alles Stilmerkmale, die Günther auch zu einem wiedererkennbaren Künstler machen.
Jens Borg muss es wissen, der Kunsthistoriker ist im Bayerischen Nationalmuseum für Ignaz Günther zuständig. Dort ist die weltweit größte Museumssammlung von Werken des Künstlers zu finden. Das 19. Jahrhundert hatte oft keinen Sinn für seine Meisterschaft. Viele Kirchenaltäre von Ignaz Günther sind zerlegt und zerstört worden. Aber auch seine Ausstattungen für Palais und Schlösser sind teilweise hier gelandet. Etwa die berühmte Minerva, also die Figur der römischen Kriegsgöttin, für die sich Jens Borg besonders begeistert. Auch weil sie das Kriegshandwerk sogar etwas spöttisch zu betrachten scheint.
Mich fasziniert hier diese lässige Grazie. Ich finde, dass sie auch so eine Selbstironie ausstrahlt. Für mich ist diese Figur außergewöhnlich mit diesem vorgestreckten Oberkörper und senkt den Blick. Also es ist eine sehr dievenhafte Pose, die sie da einnimmt.
Ignaz Günther muss über seine Figuren lange nachgedacht haben. Seine Heiligen, Madonnen und Engel verkörpern immer eine Idee von vollkommener Schönheit und scheinen von Gott angerührt zu sein. Das Bayerische Nationalmuseum besitzt auch ein Porträtbild von Ignaz Günther. Ein Freund von ihm hat es gemalt. Es verdeutlicht, dass sich Ignaz Günther nie bloß als kunstfertiger Handwerker verstanden hat.
Wenn man sein Porträt anschaut, ein Jahr vor seinem Tod entstanden, da sehen wir nicht den Bildschnitzer oder Bildhauer in der Werkstatt, sondern eine sehr empfindsam dargestellte Persönlichkeit, die auf die zur Schaustellung von jeglichen Attributen seines handwerklichen Vermögens also verzichtet.
Ignaz Günther hält auf dem Bild also keinen Meißel oder anderes Werkzeug in der Hand. Er präsentiert sich als wacher und selbstbewusster, aber auch angespannter und ernster Intellektueller, der auch gut verdiente. Seinen Erben hinterließ er 5000 Gulden. Zum Vergleich, der kurfürstliche Hofbildhauer erhielt ein Jahresgehalt von 300 Gulden. Ignaz Günther war also erfolgreich und anerkannt.
Ja, weil er eigenwillig ist, weil er eine ganz eigene Linie verfolgt hat, nicht kopierend war, sondern offensichtlich durch sein Leben gegangen ist und die Zeit gegangen ist und daraus was ganz Eigenes entwickelt.
Carmen Roll ist die stellvertretende Direktorin des Freisinger Diözesanmuseums. Sie zeigt auf die äußerst anmutige Attila Madonna. Die Figur gehört zu den Prunkstücken des Museums. Niemand unter den Zeitgenossen von Ignaz Günther konnte so viel Schwung, Gefühl und unterschiedliche Persönlichkeiten aus dem Holz herausarbeiten. Den Gesichtern seiner Bauernheiligen ist die ganze Mühe der Arbeit auf dem Land abzulesen und seine Adeligen schauen meistens etwas arrogant.
Die Mägde, die Knechte, er hat aber natürlich auch die Damen der Gesellschaft betrachtet. Er ist mit offenen Augen durch seine Zeit gegangen und durch die Gesellschaft hat sich die Menschen sehr genau angeschaut. Und diese Verhaltensweisen, ganz oft eins zu eins, fantastisch in die Figuren übertragen.
Eine elegante Leichtigkeit und Würde zeigen jedoch alle seine Figuren. Die Putten, seine kleinen Engelchen, wirken oft verspielt, dennoch ist ein heiliger Ernst um sie und nie trumpfen seine Figuren lautstark auf.
Es ist nicht pathetisch, es ist nicht in dem Sinn exaltiert, sondern es ist leise, ist sanftmütig. Also hier wird ein Bild gezeigt, das sich interessanterweise wirklich auch in der Musik der Zeit widerspiegelt.
Ignaz Günther wäre dann sozusagen der Mozart unter den Bildhauern. In den Museen lassen sich die Einzelheiten seiner Kunst aus der Nähe bewundern. Ihren vollen Klang entfaltet sie aber nur in den Altären, die am ursprünglichen Platz geblieben sind.
Altäre von Ignaz Günther beherrschen natürlich den Raum, das ist ganz klar. Von dort geht eine unglaubliche Suggestion aus, Suggestivkraft, die ziehen einen regelrecht an. Das ist schon das Besondere, vor allem natürlich auch die Formate. Ja, also solche Formate können wir im Museum kaum zeigen, wenn die so 3 Meter und höher sind. Und sie sind halt für diesen Ort geschaffen, für diese Blickachse auch, für diesen Blickwinkel.
Darum empfiehlt Carmen Roll beides, sich Ignaz Günther Werke im Freisinger Diözesanmuseum und im Bayerischen Nationalmuseum anzuschauen und anschließend einen Ausflug nach Rott am Inn, Weihern, Starnberg oder einen anderen Ort mit Günther-Altären zu planen, um sich dort von diesem einzigartigen Künstler noch tiefer begeistern zu lassen. Alois Bierl für das MKR.
Und noch ein Hinweis. Am kommenden Mittwoch, dem 25. Juni und am Sonntag, dem 29. Juni, lädt Carmen Roll zu einer Ignaz-Günther-Führung im Diözesanmuseum auf dem Freisinger Domberg ein. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.
Das Spiel der Woche. Neues und Spielenswertes für Ihre Freizeit mit Bernhard Löhlein.
Stellt euch vor, es knallt, es zischt, es platzen Ballons. Und das alles ganz ohne Heliumunfall oder Kindergeburtstag. Willkommen in der kunterbunten Welt von Balloon Pop.
Worum geht es?
Unser Ziel, möglichst viele bunte Ballons zum Platzen zu bringen. Liegen mindestens 4 gleichfarbige nebeneinander, macht es bumm, also nicht wirklich, aber die Ballons kommen aus dem Spiel und bringen Punkte. Und die darunterliegenden rutschen nach.
Was passiert?
In jeder Runde schnappe ich mir 4 Ballons und lege sie auf mein Tableau. Mit Karten bieten wir auf diese Ballongruppen. Jede Karte gibt zugleich an, wie ich die Ballons anlegen darf. Also in einer Reihe oder als Quadrat.
Wie kommt's an?
Viele erinnern sich an das beliebte Computerspiel Candy Crush und darum weiß eigentlich jede und jeder sofort, worum es geht, trotz der unglücklich formulierten Spielregeln. Balloon Pop ist wie Popcorn für den Spieltisch, leicht knusprig und man will immer noch eine Runde mehr. Balloon Pop von Mikko Punakallio ist erschienen im Verlag HCM Kinzel.
Das war das Spiel der Woche. Mehr Spiele, Bücher und jede Menge für Geist und Seele finden Sie auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund in München.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.